Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörfehler-Podcasts. Heute geht es nach Bilbao. In eine Stadt, die sich verändert hat. Weg von der alten Industrielandschaft, hin zu Museen, Flussufer, Architektur und neuem Selbstbewusstsein. Und mittendrin steht ein Verein, der sich modernen Fußball bis heute weigert, ganz gewöhnlich zu werden. Athletic Club. Ein Verein, der nie nur über Titel, Tabellen oder Transfers erzählt werden kann, sondern über Sprache, Herkunft, Zugehörigkeit, Mitglieder, Jugendspieler, ein Stadion namens San Mames und ein Trainingszentrum, das für den Club fast so wichtig ist, jede große Trophäe, Lezama. Athletic ist im europäischen Fußball ein Sonderfall. Nicht, weil dort alles romantisch wäre, sondern weil dieser Verein bis heute eine Frage stellt, die im Profifußball selten geworden ist. Wie weit kann ein Club gehen, ohne sich selbst zu verlieren? Darüber spreche ich heute mit Dirk Segbers. Dirk lebt unweit von Bilbao, arbeitet als Diplomübersetzer und hat sich intensiv mit Athletic beschäftigt. 2022 erschien sein deutschsprachiges Buch über den Club. Außerdem hat er ein spanisches Buch geschrieben, das noch tiefer in internationale Geschichten und Anekdoten rund um Athletic einsteigt. Wir sprechen über das Leben im Baskenland, über die Schwierigkeit der baskischen Sprache, über das alte und neue San Mames, über Lezama, über die besondere Transferphilosophie des Vereins und über den Copa del Rey 2024, der in Bilbao weit mehr war als nur ein Pokalgewinn. Und natürlich geht es auch um die Gegenwart, um den Abschied von Ernesto Valverde und um Edin Terzic, der als neuer Trainer nach Bilbao kommt. Ein Trainer von außen für einen Verein, der so stark aus dem eigenen lebt. Was passt da zusammen? Was könnte schwierig werden? Und warum bleibt Athletic auch dann spannend, wenn man gar kein Fan dieses Vereins ist? Das alles jetzt in dieser Folge. Als allererstes würde mich interessieren, ich habe gestern Abend noch so ein bisschen geguckt, so ein bisschen geschaut oder gegoogelt nach dir, weil ich mir dachte, ich würde gerne mit dir persönlich noch so ein bisschen einsteigen, abgesehen. Also es war mir auch vorher klar, aber du lebst in Spanien, lebst aber nicht im Baskenland, bist dort aber sehr, sehr gut integriert. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu kam, dass dein Lebensmittelpunkt mittlerweile in Spanien liegt und wie das so funktioniert für dich.
Ja, genau. Also ich wohne tatsächlich ganz, ganz knapp außerhalb des Baskenlandes. Es ist aber so knapp, dass ich einen langen Spaziergang machen kann, so 25, 30 Minuten und dann über die Grenze, die ja per se keine ist, aber über die Grenze laufe und dann im Baskenland bin. Es ist zum Beispiel so, dass meine beiden Söhne, die noch etwas kleiner sind, Fußball spielen bei einem kleinen Fußballverein, der ist schon im Baskenland, während ich in einem Ort wohne, der nicht zum Baskenland gehört. Genau. Die Geschichte dahinter, warum ich hier wohne, ich habe früher mal in grauer Vorzeit Übersetzer gelernt. Ich bin Diplom-Übersetzer von Haus aus. Spanisch war eine der beiden Sprachen, die ich da studiert habe. Und dann bin ich 2005 zum ersten Mal hier nach Spanien gekommen, wegen der Arbeit. Und damals keine Chance, in Deutschland was zu finden. Habe dann hier tatsächlich im Baskenland, in Vitoria-Gasteiz, die Hauptstadt des Baskenlandes, einen Job gefunden. Dann kurze Zeit darauf diejenige kennengelernt, die mittlerweile meine Frau ist. Zwischendurch haben wir auch noch mal 6 oder 7 Jahre wieder in Deutschland gewohnt, aber sind jetzt seit knapp 9 Jahren schon wieder hier. Das ist eine Autostunde ungefähr südlich von Bilbao, im Heimatort meiner Frau, Miranda de Ebro heißt der.
Jetzt ist, also du hast Spanisch gelernt, okay, aber ich habe gestern zufällig einen Rasenfunk gehört, internationale Ligen, und da sind die auf das Thema Terzic gekommen, der ja scheinbar der neue Trainer jetzt wird in Bilbao. Und da ging es halt auch um das Thema Sprache und dass das Baskische ja eine komplett andere, also eine komplett eigene Sprache ist. Das heißt, das beherrschst du dann auch?
Nein, Baskisch beherrsche ich nicht. Das hat bei mir ein bisschen was damit zu tun, dass ich A, wie schon erwähnt, ja auch außerhalb des Baskenlands wohne und meine Frau zwar in Baskenland geboren wurde, aber deren Familie nicht zu der Gruppe der Euskaldunes, wie sie hier heißen, gehören, also zu den Leuten, die wirklich die baskische Sprache pflegen. Das sind recht viele. Allerdings ist die Sprache so unglaublich schwer zu lernen, dass es wirklich viele, viele, viele Jahre braucht, um da einigermaßen klarzukommen. Und bis über ein Grundvokabular komme ich da nicht hinaus. Und ja, wo du gerade den Edin Terzic erwähnst, also es ist ja tatsächlich auch gerade bestätigt worden, dass er neuer Athletiktrainer wird zur nächsten Saison, wo ich mich erstmal sehr darüber freue. Ich finde es ganz witzig, dass jetzt so ein bisschen spekuliert wird, der muss ja eine ganz andere Sprache lernen. Also ich sag mal so, im Athletik-Ökosystem, wenn du da Spanisch beherrschst, wirst du da sicherlich deutlich besser klarkommen, als wenn du jetzt anfängst, irgendwie sehr, sehr schwierige baskische Sprache zu erlernen. Was natürlich toll ist, wenn du so ein paar Grundvokabeln kannst und das ein bisschen raushauen kannst hin und wieder, das kommt natürlich super an. Wir haben das jetzt gerade kürzlich gesehen bei Real Sociedad, großer Konkurrenzverein aus San Sebastian. Die haben ja gerade die Copa del Rey gewonnen und deren Trainer Pellegrino Matarazzo ist ja dann tatsächlich auch hingegangen und hat bei der Siegesfeier, das war natürlich vorgelesen, das konnte man natürlich auch merken, er hat da einige Sätze auf Baskisch dann von sich gegeben und das ist natürlich super angekommen. Es ist aber nicht so, dass man jetzt denken muss, oh Gott, der Edin Terzic kommt, wie soll der jemals Baskisch lernen? Das muss er nicht. Also es gibt auch genügend Spieler im Athletikkader, die es selber überhaupt nicht beherrschen. Der Nico Williams zum Beispiel hat er mal mit gescherzt, was natürlich nicht so gut angekommen ist, und hat mal gesagt, also mein Baskisch ist eigentlich quasi gleich null. Das kam natürlich sauschlecht an bei relativ vielen, aber es ist einfach ein Fakt, dass ihn aus kulturellen Gründen, aus Familiengründen etc. Sprechen nicht alle Leute im Baskenland Baskisch.
Wie ist das bei dir? Also ich habe gestern dein Instagram-Feed so ein bisschen durchscrollt und gesehen, dass du da sehr viele Persönlichkeiten von Athletik getroffen hast. Das funktioniert dann auch auf Spanisch oder?
Ja, klar, genau. Nee, also das funktioniert dann auf Spanisch, richtig. Ja, ich habe im Zuge des zweiten Buches, was ich über den Club geschrieben habe, also ich habe ein Buch auf Deutsch über den Club geschrieben, 2022 ist das rausgekommen und vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren ist ein spanisches Buch von mir rausgekommen, auch über den Club, und im Zuge der Vorstellung des zweiten Buchs habe ich da so einige Leute getroffen, was jetzt so ein bisschen Allstars sind, Andoni Goikoetxea und so, und die sind da so ein bisschen bei mir im Instagram zu finden, ja.
Wenn du sagst, du hast da 2 Bücher drüber geschrieben, einmal Deutsch, einmal Spanisch, ist dann die Art und Weise, wie man so ein Buch schreibt, anders? Also ich gehe mal darauf, ich meine, für den deutschen Markt muss man ja vielleicht den Verein mehr erklären als für den spanischen. Also sprich, hast du da das Buch, bist du da anders herangegangen inhaltlich, thematisch?
Absolut, genau, ja, schätzt du schon richtig ein. Also das deutsche Buch geht ja sehr von den Grundlagen aus. Also als ich angefangen habe, das deutsche Buch zu schreiben, ist mir relativ schnell klar geworden, es gibt ja eigentlich auf Deutsch quasi nichts, was so ein bisschen tiefer geht über den Verein, was ein bisschen die Geschichte erzählt. Und da fängt man natürlich so ein bisschen bei Null an. Es war auch eigentlich erst die Idee des Verlags aus Bilbao, der das spanische Buch dann veröffentlicht hat, eine Übersetzung zu machen von meinem deutschen Buch ins Spanische. Und da habe ich natürlich gleich abgewunken und habe gesagt, das interessiert dann keinen Athletik-Fan, das kennen die eh schon alles, was da drin steht. Mhm. Ich konnte im Endeffekt ein paar Geschichten, die so etwas besonderer waren, konnte ich dann auch wiederverwenden. Allerdings musste ich für das spanische Buch dann schon ein bisschen schauen, dass ich dann natürlich Geschichten erzähle, die die Leute vielleicht noch nicht 120 Mal gehört haben. Das ist also so der gravierende Unterschied. Und im spanischen Buch geht es dann um ja, so Einzelgeschichten über die internationale Vergangenheit von Athletik. Da ich natürlich ein bisschen erzähle ich von Jupp Heynckes zum Beispiel auch. Ich habe aber immer ein bisschen geschaut, dass ich nicht unbedingt mit den offensichtlichen Leuten dann spreche. An Jupp Heynckes bin ich auch eh nicht rangekommen, aber ich habe dann mich entschieden, mit seinem damaligen Übersetzer zu sprechen und habe dann so eine kleine Geschichte über ihn gemacht und habe dann versucht, ein bisschen was zu erzählen aus internationaler Perspektive, was so der gemeine Athletik-Fan vielleicht noch nicht kannte.
Wie ist das so Bücher zu schreiben? Also musstest du kämpfen beim Werkstattverlag, damit die das Buch machen? Oder war es leichter, einen Verlag zu finden?
Nee, also ich musste nicht darum kämpfen. Es war eigentlich fast eine Idee des Verlags. Ich habe schon etwas längere Zeit und mache das aktuell auch immer noch im Lektorat mitgeholfen als Freiberufler beim Werkstattverlag. Und ja, die hatten dann die Idee, dass ich mal ein Buch machen sollte. Und dann kam natürlich meine Idee sofort, dass das über Athletik sein könnte. Und man hatte aber im Verlag auch dann eine Nische erkannt. Es ist natürlich nicht ein Buch, mit dem ich mir irgendwie die Taschen voll machen konnte. Ich sage immer, das ist eher für, nicht fürs Portemonnaie, sondern eher fürs Herz, das Buch. Aber das ist halt was glaube ich, so das Repertoire des Verlags ganz gut erweitert oder ergänzt hat in so einer Nische. Und von daher musste ich da niemanden triezen, damit das was wurde.
Kommen wir mal zu unserem Gespräch, was wir so ein bisschen vorbereitet haben. Frage wäre das erste, die Kathedrale, also das Stadion San Mames, wenn ich es dann hoffentlich so richtig ausgesprochen habe.
San Mames, ja.
San Mames, ist neu gebaut worden. Wie das immer so mit Dingen ist, wenn was geht, gerade was Geschichte atmet oder wo man das Gefühl hat, dass Geschichte atmet, wird durch was Neues ersetzt, dann hat man ja so ein bisschen Angst, dass der Geist verloren geht. Wie nimmst du das neue Stadion wahr?
Also erstmal muss ich ja sagen, das ist ja schon gar nicht mehr so neu, ne? Also wir sprechen von 2013, als das neu eröffnet wurde, ist ja mittlerweile, oh Schock, auch schon 13 Jahre her. aber es ist tatsächlich so, na klar, so wenn man als Romantiker denkt, das alte Stadion, klar hatte das seinen Geist und das war auch wunderbar. Allerdings muss man natürlich auch festhalten, das Ding wurde 1913 eröffnet, ne? Hat also 100 Jahre lang da gedient, wurde natürlich zigmal umgebaut und erweitert. Aber als Realist muss man natürlich auch sagen, dem modernen Fußballanspruch hat das einfach nicht mehr standgehalten, ne? Und von daher musste nach 100 Jahren logischerweise auch mal was Neues her. Was natürlich toll gemacht wurde, ist, dass es an selbiger Stelle, halt quasi nur um 90 Grad gedreht und etwas zurückversetzt, damit es nicht so nah an den Häusern dran ist, hat man das neu errichtet. Und man hat es im Prinzip auch sehr gut geschafft, diese Essenz beizubehalten vom alten Stadion. Also es ist natürlich modern, es sieht völlig anders aus, aber das passt auch zur Entwicklung der Stadt insgesamt. Also Bilbao war ja, das kann man sagen, da ist auch niemand beleidigt, noch vor 30, 40 Jahren eine furchtbar hässliche Industriestadt und hat sich sehr stark gewandelt, architektonisch, kulturell etc. Und das Stadion passt halt einfach auch zu diesem Wandel dazu, ne? Und das Gefühl, das Athletikgefühl ist halt immerhin noch da geblieben. Es gab bei der Stadioneröffnung so eine schöne Zeremonie. Mit Zeremonien sind die Basken wirklich sehr, sehr gut und groß, so Gefühle rüberzubringen. Da wurde ein Stein aus dem alten Stadion ins neue Stadion verpflanzt. Da war dann der aktuelle Kapitän dabei und ich glaube, der älteste noch lebende Kapitän von Athletic. Es war alles also sehr feierlich, Gänsehaut, wie man das immer gerne macht. Und man hat, also man wird, glaube ich, jetzt nicht jemanden finden, der sagen würde, ich wünsche mir das alte San Mamés zurück. Zumal das Stadion auch ja einfach notwendig war für die weitere Entwicklung des Vereins. Und was ganz wichtig ist, damals sah es nicht gut aus, als entschieden wurde, wir bauen das neue Stadion. Das war wirklich eine von ganz, ganz wenigen Saisons in der langen Athletik-Geschichte, wo man gedacht hat, es könnte wirklich im Abstieg enden. Und trotz allem, trotz der Abstiegsgefahr wurde in dem Moment dann entschieden, Leute, wenn wir einen Schritt nach vorne gehen wollen, dann brauchen wir das Stadion. Ist jetzt egal, in welcher Liga wir spielen. Und das war auch für die Gesamtentwicklung des Clubs, glaube ich, ein extrem wichtiger Schritt.
Mhm. Du hast gerade den Wandel von Bilbao angesprochen. Das kann man relativ viel im Internet lesen. In Deutschland läuft sowas ja unter Strukturwandel. In den wenigsten Fällen scheint das zu funktionieren. Was ist in Bilbao passiert, dass du sagst, das hat einen positiven Verlauf genommen, dass die Stadt jetzt wirklich ansehnlicher ist im Vergleich zu früher? Also das scheint ja nach Boom zu klingen.
Ja, also so ein Boom und so Veränderungen bringen natürlich auch immer negative Konsequenzen mit, das ist ja klar. Also es werden sicherlich auch Leute die Stadt verlassen haben müssen, die sich dann die gestiegenen Mieten nicht mehr leisten konnten etc. Allerdings war es bei dem Fall von Bilbao so, dass ja der Fluss oder die Flussmündung geht ja quasi rein bis in die Altstadt, bis relativ weit hoch in die Stadt selber rein waren ja wirklich Werften angesiedelt, die dann einfach ja verschwunden sind. Die sind einfach pleite gegangen und konnten nicht mehr weitermachen. Und irgendwas musste ich ja nun mal mit diesen ganzen Brachen da machen. Und da ist wirklich sehr viel Schönes draus geworden. Das Guggenheim-Museum ist da entstanden. Natürlich sehr viel Wohnraum, Büroflächen und so weiter. Und man hat es alles mit sehr, sehr viel Liebe, muss ich sagen, gemacht. Es fügt sich halt gut ein und macht einen schönen Mix aus Moderne und älteren Sachen aus.
Athletic Bilbao ist ein mitgliedergeführter Verein. Ist das in Spanien eine Normalität?
Nein, es ist absolut keine Normalität. Es ist eine Ausnahme. Ich weiß nicht genau, wann es war. Irgendwann Mitte der 90er muss es gewesen sein. Da hat der spanische Verband beschlossen, alle Profifußballclubs müssen sich umwandeln in Kapitalgesellschaften, in eine Sonderform der Aktiengesellschaft. Davon hat es aber Ausnahmen gegeben. Und die vier Ausnahmen sind der FC Barcelona, Real Madrid, Osasuna und Athletic. Und diese Ausnahmen rühren daher, dass der Verband gesagt hat, die Vereine, die in den 5 Jahren vor dieser Entscheidung verlustfrei gewirtschaftet haben, die dürfen weiter ihre Vereinsstruktur behalten. Und das waren diese vier Clubs, zu denen glücklicherweise, muss man ja sagen, auch Athletik gehörte. Und von daher ist es schon eine echte Ausnahmeerscheinung.
Wie ist, also diskutiert man das im Verein, so im Umfeld, ob das zukunftsträchtig ist? Also, wir haben ja hier die 50+1-Regel, da wird ja reichlich diskutiert drüber. Gibt es diese Diskussion so ähnlich dann im Bilbao auch oder ist das Gesetz?
Überhaupt nicht. Also es ist ja eigentlich auch rein von der Struktur her überhaupt nicht vorstellbar. Also der Verein gehört nun mal einfach seinen über 40.000 Mitgliedern und das ist ja auch nicht attraktiv für einen Investor, jetzt dahin zu kommen und zu sagen, ich übernehme den Laden hier. Ob das jemand machen würde, ist die eine Frage. Und es ist einfach undenkbar, dass über 50% der Mitglieder ihren Anteil, der ja gar nicht existiert, aber ihren Teil am Club abgeben würden, weil das einfach zu sehr auch zur Kultur der Stadt dazugehört. In die Herzen der Menschen hört sich immer etwas pathetisch an, aber es ist halt einfach so. Andererseits gucke ich mir so an, was so in der Weltgeschichte passiert oder in der Weltpolitik. Und da habe ich vor 20 Jahren halt auch noch gesagt, es gibt Sachen, die gibt es nicht und die gab es dann doch irgendwann. Aber bei Athletik würde ich das eigentlich mal ausschließen. Zumal der Club natürlich auch, was natürlich sehr, sehr viel hilft, wirtschaftlich einfach gut dasteht und viel, viel besser als andere spanische Clubs, weil das Wirtschaften einfach funktioniert, auch ohne Investor von außen. Im Moment haben wir jetzt gerade, wir, einen Präsidenten, der jetzt seit 4 Jahren am Werk ist, der selbst auch privat tatsächlich Multimillionär ist, Jon Uriarte. Der hat Softwarefirmen und auch etliche dann von verkauft etc., aber der steckt halt sein eigenes Geld da nicht rein, aber schon sein Know-how. Das merkt man natürlich dann auch an einigen Entscheidungen. Es ist mittlerweile zum Beispiel Trikotwerbung an Stellen auf dem Arm und auf dem Rücken und so, die man da vorher nicht gesehen hat und dann streckenweise auch nicht so gerne sehen wollte. Also es kommt immer ganz drauf an, wer da als Präsident gewählt wird, welche Entscheidungen da jetzt getroffen werden. Aber dass jemand da jetzt von außen rankommt und den Laden übernimmt, ist aus diversen Gründen eigentlich undenkbar.
Gibt es da eigentlich auch Prinzipien beim Wirtschaften? Also kann jeder Sponsor werden theoretisch bei Bilbao oder gibt es da auch Regeln, dass man sagt, keine Ahnung, das und das muss erfüllt sein, damit man auf die Brust oder wie auch immer auf die Werbebande kommen darf?
Also man hat bislang, es gibt ja sehr viele ungeschriebene Codes, sage ich mal, für den Verein, dass man nur im Baskenland geborene oder ausgebildete Spieler verpflichtet, steht ja eigentlich auch nirgendwo festgeschrieben. Für die Sponsoren gilt das auch. Es ist jetzt durch den aktuellen Präsidenten ein bisschen aufgeweicht worden. Mit Digi hat man jetzt einen rumänischen Sponsor hinten auf dem Rücken, Internetanbieter. Es kam nicht so 100% top an, aber was jetzt die Hauptsponsoren betrifft, zum Beispiel wer auf der Brust ist, hatte eigentlich bislang immer einen regionalen Bezug und dementsprechend wird auch eigentlich ausgewählt. Beim Ausrüster ist das nicht unbedingt immer so, ist natürlich auch schwierig. Man hat sogar teilweise mal in 2000er Jahren hat man selber Trikots hergestellt über eine eigene Firma. Es gibt auch die ein oder andere baskische Ausrüsterfirma. Aber da zahlen natürlich Adidas, Nike und Konsorten deutlich mehr. Im Moment hat man einen Vertrag mit Castor, was bei den Fans jetzt nicht so unbedingt gut ankommt, weil die Designs einfach nicht so gelungen waren in letzter Zeit. Aber das kann natürlich nicht unbedingt eine Firma aus dem Baskenland auffangen. Aber dennoch versucht man natürlich, sich im Sponsorenbereich auch regional zu versorgen.
Wenn man jemand wie du, ne, regelmäßig oder wahrscheinlich sehr oft dort rund ums Stadion unterwegs ist, wo würdest du sagen, kann man als Beobachter die einzigartige Symbiose spüren zwischen Fans und Verein?
Also man muss ja gar nicht unbedingt so nah am Stadion sein. Also Bilbao ist ja, da wohnen relativ viele Leute rundherum, sage ich mal. So mit den Städten, die da so dran kleben, da kommen die, glaube ich, fast auf 1 Million. Die Stadt selber hat aber auch nur, in Anführungsstrichen, so gut 300.000 Einwohner. Und der Bereich ums Stadion geht ja eigentlich quasi gleich in die Innenstadt über. Und überall, wo man sich aufhält, spürt man das eigentlich. Es gibt eigentlich kaum Bars ohne eine Athletikfahne. Wenn natürlich ein besonderes Spiel ist, hängen die auch an den Balkonen der Häuser. Es gibt eine ganz besondere Straße, die zum Stadion runterführt, die heißt Pozas. Da sind sehr viele Bars und Kneipen. Das ist immer eine tolle Atmosphäre, kurz vor den Spielen, wenn man sich da aufhalten möchte. Aber insgesamt ist Athletik halt nicht unbedingt ein Phänomen, das sich auf die 90 Minuten des Spiels konzentriert, sondern wirklich so eine Gesamterfahrung, sage ich mal. Es gibt da so eine ganz lustige Geschichte, die ich nicht verifizieren kann, aber die ich gerne mal erzähle, weil ich sie auch für wahr halte. Mir eine gute Freundin aus Bilbao mal erzählt, es wären Freunde von ihr von außerhalb zugezogen mit Kindern und die Kinder wären dann an die relativ ahnungslos in Bilbao an die Schule gekommen. Und da wurde dann recht am Anfang gleich den Kindern gesagt, so Leute, morgen müsst ihr alle Trikot anziehen. Und dann haben die halt gedacht, naja gut, dann gibt es halt ein Fußballtrikot an, die machen wahrscheinlich irgendwie eine Sportveranstaltung oder so und haben sich dann, keine Ahnung was, irgendeins angezogen. Sind dann angekommen und haben festgestellt, es haben alle Kinder ein Athletiktrikot an, weil in Bilbao bedeutet ein Trikot anziehen, ein Athletiktrikot, da gibt's auch keine Alternativen. Das ist so ein bisschen das Niveau, auf dem sich die Verbundenheit mit dem Club bewegt.
Das heißt, das, was man überall anders sieht, irgendwie das Barcelona-Trikot, das Real oder Paris Saint-Germain-Trikot, das ist da eher nicht so zu sehen?
Ja, das siehst du da auch. Also es ist natürlich alles jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, sage ich mal. Also das Gute in Bilbao und von Athletic ist ja eigentlich auch, man ist sehr tolerant allem anderen gegenüber. Und da kannst du mit einem Real Sociedad-Trikot oder mit einem Real Madrid-Trikot, kannst du dich auch ins Stadion setzen und da wirst du normalerweise auch nichts anhören müssen. Aber es ist schon allgemein so, dass es schon sehr, 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 sehr stark verwurzelt ist und du auch weniger andere Farben sehen wirst als die Athletikfarben in Bilbao, klar.
Ein wichtiger Aspekt in deinem Buch ist Lezama. Kannst du ein bisschen, also erstmal was zu der Bedeutung von Lezama erzählen und dann vielleicht auch ein bisschen, was das vielleicht auch unterscheidet von anderen Jugendakademien, die es so gibt auf der Fußballwelt?
Lezama ist ein kleines Dorf in der Nähe vom Flughafen in Bilbao. So ein typisches baskisches, ich will jetzt sagen Kaff, aber das hört sich ein bisschen negativ an. Also wirklich ein kleines Dorf, wo ungefähr die Akademie und ja die erste Mannschaft hält sich, oder die ersten Mannschaften, muss man ja sagen, halten sich da auch auf. Es ist eigentlich so ein Gesamtcampus, Trainingscampus für den Club. Schon 1971 gegründet als eine, ja, glaube ich, der ersten Jugendakademien, wage ich mal zu behaupten, in Spanien. Und ist natürlich gegründet worden, auch aus dem Grund, weil man wusste, wenn wir unsere Philosophie nur auf baskische Spieler zu setzen so durchziehen wollen, dann müssen wir auch Spieler ausbilden. Natürlich selber, die wir dann einsetzen können, weil wir können uns die ja nicht einfach irgendwo herholen. Und es gab natürlich auch damals schon relativ große Konkurrenz rundherum im Baskenland. Das Baskenland ist ja geografisch erstmal klein von der Einwohnerzahl her und natürlich auch sind die Orte relativ nah aneinander. Also von Bilbao bis San Sebastian sind es ungefähr 100 Kilometer. Mittlerweile ist das eigentlich noch krasser geworden. Die anderen baskischen Clubs setzen auch sehr stark auf ihre eigenen Talente. Und da muss man natürlich gucken, wie man klarkommt. Aber Athletic ist der Einzige, der wirklich diese strenge Philosophie hat. Und daher natürlich auch seine Cantera, also ist das Wort für Steinbruch im Spanischen, seine Jugend, ja, ist eine Lebensversicherung bei Athletic, kann man ganz klar sagen. Das Zentrum an sich ist in den letzten Jahren erweitert und renoviert worden, ist absolut, ja, state of the art, würde man auf Englisch sagen. Hebt sich aber grundsätzlich jetzt nicht so besonders von anderen Akademien ab, die natürlich auch alle stark investieren. Und man wird auch rein trainingstechnisch, behaupte ich jetzt mal, wenn man da hinkommt und sich ein Jugendtraining anschaut, jetzt irgendwie eine andere Methodik sehen als bei einem anderen Verein. Jetzt bei Barca oder bei Real Madrid oder wie auch immer. Aber was natürlich den großen Unterschied macht, ist ja dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was halt herrscht innerhalb der Region. Und dass es für die Kinder wirklich das Allergrößte ist, bei Athletic zu spielen. Und das merkt man da natürlich in jeder Pore irgendwie. Ich war letztes Jahr gerade noch da und habe eine relativ lange Reportage gemacht über den Jugendfußball für ein DFB-Magazin. Habe da mit sehr vielen Leuten gesprochen und was mich halt immer beeindruckt ist, man hat nicht das Gefühl, dass die unbedingt Spieler herausbringen wollen oder Talente. Man hat das Gefühl, die wollen erstmal Menschen bilden und dann natürlich schauen, dass da gute Spieler draus werden. Aber das ist irgendwie so eine Randerscheinung. Die gehen ein bisschen davon aus, wenn ich die Leute hier, die ja eh gut kicken können, wenn ich die fußballerisch top ausbilde, so wie anderswo auch, aber wenn ich ein bisschen dafür sorge, dass die wissen, worum es hier geht in dem Verein, wie die Kultur ist, was die Wurzeln sind, was das Baskenland bedeutet, dass ich auch eine soziale Verantwortung habe, dass ich eine schulische Verantwortung habe, eine Verantwortung gegenüber meiner Familie etc., dass ich mich einbringen kann. Also ganz witzig, die Kinder werden da angehalten, wirklich auch ihre Trainer zu korrigieren und sich einzubringen etc. Und dass sehr, sehr viel Wert auf die menschliche Komponente der Fußballausbildung gelegt wird. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, da sind sie einen Schritt voraus anderen gegenüber.
Aber man fragt sich ja schon grundsätzlich, wenn man darauf angewiesen ist, dass da halt relativ viele Jugendliche es schaffen, in die erste Mannschaft zu kommen. Und wahrscheinlich wird das wahrscheinlich auch so sein im Vergleich zu vielen anderen Fußballer-Akademien oder vielleicht zu allen, dass man da einfach einen höheren Durchlass hat. Wie geht das? Also, ne, du hast ja schon gesagt, die Region ist relativ klein. Das heißt, das Talent ist ja dann wahrscheinlich auch in der Masse überschaubar. Sprich, man muss ja irgendwie trotzdem eigene Wege oder andere Wege finden, dass man es schafft, dass diese Spieler entsprechend gut ausgebildet sind.
Das ist so ein bisschen das Wunder, ne? Also da fragt man sich wirklich, auch wenn man sich da mal ein bisschen aufhält, wie klappt das, ne? Wo kommt diese Qualität, wo kommt diese Klasse her, ne? Mhm. Muss natürlich schon sagen, dass trotz der geringen Einwohnerzahl, das Einzugsgebiet sind ja so 3 Millionen natürlich insgesamt, nicht 3 Millionen Kinder oder Jugendliche in einem spielfähigen Alter. Man hat halt unglaublich viel, aus dem man schöpfen kann noch, ne? Und da kommen natürlich auch die über 180 sind es, glaube ich, mittlerweile Partnerclubs ins Spiel, wo Athletik wirklich sehr stark auch darauf achtet, dass die Ausbildung da gut ist, dass die Trainer geschult werden und dass da möglichst viele Talente kommen, die nicht mal unbedingt, also ich sage mal, diesen klassischen Weg, bei Athletik geht es mit der U11 los, der klassische Weg, dass man in der U11 anfängt, es bis zu den Profis schafft, der ist gar nicht so häufig, wie man denkt. Das war jetzt der Weg von Nico und Iñaki Williams zum Beispiel. Aber es gibt auch andere Leistungsträger und junge Leistungsträger. Jorge Giffer, das ist im Moment einer, Nummer 18 von Athletik. Der hat mit 18, 19 noch in der vierten Liga gekickt und war nicht ein einziges Mal vorher in der Akademie. Und den hat man sich dann einfach rangeholt. Also es ist eigentlich ein dauerhafter Prozess. Und es geht nicht unbedingt darum, jetzt nur 20 Spieler pro Jahrgang in der Akademie zu haben und diese jetzt irgendwie so lange zu pressen, bis da der Diamant rauskommt. Also die Vision und die Übersicht ist viel, viel weiter als nur auf die eigene Akademie.
Woher kommt diese Philosophie, von der du gesprochen hast? Ich meine, wenn 1971 du so ein Trainingszentrum hinstellst und sagst, wir wollen da drauf setzen. Und ich meine, seitdem sind wir über 50 Jahre weiter und die Philosophie ist immer noch die gleiche. Wie ist das entstanden und was macht das so safe, dass man da einfach nicht von weggeht? Ich meine, man hätte ja irgendwann sagen können, okay, jetzt kommen die Multi-Ownership-Clubs, hier kommt so viel Geld ins Spiel. Ich meine, FC Bayern erzählt ständig, dass es schwierig wird, mit der Spitze mitzuhalten. Wie hält man das aus? Also, ne, das, ich könnte mir vorstellen, es gibt ja auch reichlich Diskussionen dann innerhalb des Clubs, dass man irgendwie sagt, wir müssen da jetzt mal einen anderen Weg gehen, damit wir noch irgendwie konkurrenzfähig bleiben.
Ja, gibt es diese Diskussion wirklich? Ja, die taucht immer mal auf. Wenn dann so ein Jahr ist, wo es mal nicht so hundertprozentig läuft, diese Saison ist ja jetzt auch nicht so brillant gelaufen, da kommen natürlich manchmal Stimmen auf, die sagen, Leute, lasst uns mal jetzt sehen, dass wir uns ein bisschen öffnen. Aber es ist eigentlich niemand dabei, würde ich sagen, der sagt, wir schmeißen das jetzt mal komplett über den Haufen und holen uns die Spieler von anderswo ran. Weil es einfach auch, es ist ja die DNA des Clubs und auch das Alleinstellungsmerkmal. Und wenn wir das wegnehmen würde, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit wäre viel größer, dass das in einem Abstieg endet, als wenn man jetzt einfach hingeht und sagt, man setzt darauf, dass man es weiterhin so macht. Der Zusammenhalt ist einfach wirklich sehr, sehr groß. Und wenn ich mir vorstelle, also ich gebe immer das Beispiel, zum Beispiel Schalke. Schalke war jetzt zweite Liga, aber wenn man sich anschaut, was die für eine Fanbasis haben, was da los ist jetzt, wo die aufsteigen und so. Und man stelle sich mal vor, die Spieler, die da jetzt aufgestiegen sind, die kämen tatsächlich alle aus Gelsenkirchen, aus Castrop-Rauxel, aus Herne. Wenn es mal weit weg geht, vielleicht aus Bielefeld, aber hat halt trotzdem schon immer in Schalke-Bettwäsche geschlafen. Und das sind halt dann 22 Jungs und die kicken da zusammen. Ich meine, wie groß wäre dann die Identifikation damit? Die ist ja eh schon riesig. Aber wie würde die noch potenziert? Und das alles sich vorzustellen, ist natürlich in der heutigen Fußballwelt sehr, sehr schwierig. Aber wenn man sich das mal so überträgt, das Bild, vielleicht in den deutschen Fußball, denkt man, meine Herren, von so einem Verein, da wäre ich auch Fan und da würde ich auch nichts ändern wollen, glaube ich.
Aber wie ist das, wie wird das dann diskutiert bei den anderen großen baskischen Vereinen, also die jetzt diese Philosophie nicht ganz so konsequent vertreten?
Wie das für die Vereine selber diskutiert wird, jetzt bei Real Sociedad
zum Beispiel. Ja, genau, zum Beispiel. A, wie die das intern selber so diskutieren, aber auch, wie die denn, wie deren Blick auf Bilbao dann ist in der Hinsicht, ob die dann sagen, ja, das ist ewig gestrig oder ist schon ein bisschen Neid dabei oder wie ist da so die Sicht?
Also ein gewisser Neid wird dabei sein, aber ein andererseits natürlich auch ein gewisser Realismus, dass man das eigentlich nicht nachbilden kann. Also es ist ja so, dass es quasi seit immer besteht und kann noch nicht. Es gab zu Anfängen englische Spieler in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, aber das wurde dann schnell verworfen und seitdem hat man eigentlich immer nur auf Leute aus der Region gesetzt. Das nachzubauen hat tatsächlich mal ein Club aus der Nähe von Bilbao versucht, Amorebieta, das ist auch noch nicht lange her, wenige Jahre. Und die haben es mit der Philosophie tatsächlich auch bis in die zweite Liga geschafft und sind dann aber relativ schnell wieder abgestiegen, als sie dann entschieden haben, wir werfen das Ding über Bord. Aber es ist halt schwierig, damit Erfolg zu haben. Von daher herrscht da schon ein bisschen Realismus auch bei den anderen Clubs in der Region, dass man es eigentlich nicht nachbilden kann. Allerdings, Real Sociedad hat auch bis in die 70er, 80er Jahre hinein genauso gearbeitet, hat dann aufgegeben, aber mittlerweile zum Teil ja wieder aufgenommen. Die sagen ganz klar, 70% unseres Nachwuchses soll aus unserer Region kommen. Ja, das ist auch schon ein relativ starkes Statement. Und die haben natürlich die Freiheit, sich dann von außen nochmal jemanden ranzuholen. Leistungsträger, das ist natürlich ein bisschen was anderes und läuft auch die eine oder andere Saison mal besser als bei Athletic, aber auch die eine oder andere mal schlechter. Von daher, solange es so gut läuft wie bei Athletic, hast du natürlich auch wenig Argumente zu sagen, lass uns das alles mal über den Haufen werfen.
Mhm. Aber jetzt kann man, wenn man so liest, dann ist die Geburtenrate in Biscaya ja scheinbar stark rückläufig in all den niedrigsten Europa. Das spricht jetzt dafür, dass das Ding unter Umständen noch mal irgendwann an die Decke kommt. Also wie ist da so, also ne, wie geht man damit um, mit dieser Aussicht auf die Zukunft?
Das ist natürlich eine riesige, riesige Herausforderung, die Demografie. Keine Frage. Wie bereitet man sich darauf vor? Zum einen natürlich durch die Partnervereine, die auch in der Provinz Biscaya, ist ja nur ein Teil des Baskenlands, liegen, aber auch außerhalb davon. Der jetzige Präsident, dafür erntet er manchmal auch schon ein bisschen Kritik, schaut auch relativ weit in die Peripherie raus. Man muss ja dazu sagen, Euskal Herria ist das Wort für Baskenland, beschreibt aber nicht eine politische Region, sondern die Region, wo baskische Kultur herrscht. Und die ist deutlich größer als die autonome Region in Spanien. Das heißt, Athletic rekrutiert auch durchaus aus anderen Teilen, die zwar kulturell zum Baskenland gehören, aber geografisch nicht. Das geht dann bis nach Frankreich hoch. Da ist man relativ stark aktiv geworden, auch um, hat, glaube ich, mehrere Partnerclubs in den letzten Jahren gebunden. Und dann gibt es natürlich auch so Fälle, wo man denkt, ob man da den Einfallsreichtum nicht vielleicht ein bisschen zu weit treibt. Im Moment haben wir gerade den Fall, für die Hörer in Deutschland sicherlich bekannt, der Sohn von Taifun Korkut, Trainer von Hannover war zum Beispiel früher, der ist tatsächlich in San Sebastian geboren und der wurde jetzt gerade von Athletic verpflichtet für die zweite Mannschaft, Efe Korkut. Und das ist natürlich so ein Fall von Kreativität, sage ich mal, wo ich mir dann wirklich die Leute suche, die mehr durch Zufall, weil der Taifun Korkut damals Trainer war bei Real Sociedad, ist der Sohn in San Sebastian geboren und darf dementsprechend von Athletic verpflichtet werden und dort auch spielen. Zumal ich ihm jetzt auch nicht Unrecht tun will, dem Jungen, weil tatsächlich seine Mutter auch Baskin ist. Von daher kann man da schon sagen, besteht da eine gewisse Verbindung. Jetzt allerdings geistert schon wieder durch die Presse der Sohn des holländischen Torhüters Sander Westerveld, auch noch ein Begriff von früher eigentlich, auch in San Sebastian geboren, als der Papa da spielte, soll jetzt rangeholt werden. Der ist 23 Jahre alt und der hat eigentlich mit dem Baskenland mal absolut gar nichts zu tun. Und das ist natürlich sind so Beispiele von kreativer Erweiterung der Regeln, ohne sie wirklich zu erweitern, weil ich halte mich ja an das, was ich sage. Allerdings gibt es natürlich nicht wenige, die sagen, das, was uns ja stark macht, ist, dass die Leute wirklich alle sich hier zugehörig fühlen. Und wenn ich mir jetzt einen Holländer ranhole, der aus Versehen, sage ich jetzt mal, im Baskenland geboren wurde, ob ich das Ganze dann nicht ein bisschen verwässere. Ne? Das ist jetzt noch nicht bestätigt, aber die Gerüchte, die da rumgeistern, meistens ist da ein bisschen was dran. Von daher ist der Sportdirektor da sicherlich hin und wieder auch mal ein bisschen kreativ, geht auch häufiger mal an die Ausbildungszentren der anderen Vereine ran, weil Athletik natürlich auch interessant und attraktiv ist für die Jugendspieler. Keine Frage, da muss man halt gucken, dass man kreativ bleibt, ohne die eigenen Fans dann jetzt zu verprellen im Endeffekt.
Ich wollte gerade fragen, das ist ja dann eine Identitätsfrage, oder?
Absolut, ja, das ist eine Frage der Identität. Und es ist natürlich auch eine Frage der Ausbildungsphilosophie, weil wenn ich jetzt hingehe und ich hole mir diesen niederländischen Torwart, Athletik ist aber eh dafür bekannt, dass die fantastische Torhüter ausbilden. Also als ich jetzt im letzten Jahr da war, hat man mir noch voller Stolz erzählt, von der U15 bis zur U21 spanischen Nationalmannschaft ist in jeder Mannschaft ein Torwart von Athletik. Und dann kann ich mir natürlich die Frage stellen, hole ich mir da jetzt einen 23-jährigen Holländer für mein Reserveteam mit Perspektive für die Profis ran und schneide irgendwem, den ich selber ausgebildet habe, dann den Weg ab? Da muss ich natürlich gucken, dass ich auch dementsprechend vorsichtig bleibe und auch bei meiner Essenz bleibe. Hm.
Jetzt eine Frage, die zielt nochmal so ein bisschen ab, was wir eben schon mal hatten. Also Athletik kann ja, also wenn sie Spieler verkaufen, dann kann man da viel Geld verdienen mit. Wird aber investiert dann eben in Steine statt in Beine. Als Fan träumt man ja aber vielleicht, gerade Athletik, muss man vielleicht dazu sagen, ist schon immer Bestandteil der ersten spanischen Liga. Also ist man nie abgestiegen aus dieser. Man möchte ja auch Erfolge feiern. Also wie tut man diesen Mittelweg? Wie geht man den? Wie kann man das denn, oder muss man das den Fans erklären? Oder ist das einfach in der DNA der Fans schon so drin, dass man sagt, okay, dann werden wir vielleicht kein Meister in den nächsten 30 Jahren oder auch, ne, vielleicht maximal mal Pokalsieger. Aber dafür haben wir eben unsere Identität. Also diese Diskussion, muss man die führen?
Die wird eigentlich eher nur so am Rande geführt, würde ich mal sagen. Es gibt ja hin und wieder schon mal einen Fall, wo ich auch ein bisschen mehr Geld mal für einen baskischen Spieler ausgeben kann. Das kommt aber natürlich relativ selten vor. Also die Frage ist, was mache ich dann mit der Kohle, ne? Also wenn ich einen Kipper für 80 Millionen an Chelsea verkaufe, was mache ich dann mit den 80 Millionen, ne? Und da sind sich, glaube ich, fast alle einig, dass dieses Geld sehr, sehr gut in der Nachwuchsakademie investiert ist, um da die Ausbildung zu verbessern und dann zu gucken, dass ich meine lokalen Talente wieder rankriege. Ist keine Frage.
Wie großer Arbeitgeber ist Athletik? Also ich stelle mir so die Frage, wenn du halt nur sämtliche Talente dir ranholst, deine Trainer ausbildest, über 180 Partnervereine hast, bei denen du ja auch noch die Trainerausbildung machst, klingt ja schon nach einem sehr, sehr, sehr großen Verein, was das angeht.
Ja, also ich habe jetzt keine Zahlen, wie viele Leute da tatsächlich arbeiten, aber das dürften wirklich so einige sein, weil die Betreuung natürlich auch sehr umfassend ist bei den Kleinsten schon, psychologische Betreuung. Das sind, soweit ich weiß, alles festangestellte Leute, wenn auch nicht immer mit einem Vollzeitvertrag. Das zieht natürlich schon eine ordentliche Infrastruktur mit sich. Und da geht natürlich ein großer Teil des Budgets rein. Alleine für die Betreuung der 180 Partnervereine gibt es eine Abteilung, wo man mir nie sagen wollte, wie viele Leute da tatsächlich drin sitzen. Ich war mal mit Christoph Biermann von 11 Freunde unterwegs, der auch hier war und eine Reportage gemacht hat. Und der hat es irgendwem entlockt, dass das Budget für die Partnervereine jenseits von einer Million Euro bewegen soll pro Jahr. Das mag mir niemand bestätigen, aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es so ist. Ja, also da hängt ordentlich Infrastruktur dran, keine Frage. Hm.
Du hast vor uns den Namen Nico Williams fallen lassen. Diese Brüder sind ja, also ne, du hast es ja schon so ein bisschen durchklingen lassen. Das sind jetzt nicht unbedingt die Menschen, die in baskischer Bettwäsche geboren wurden und dann da irgendwie, ja, die für diese Identität sozusagen stehen, sondern die eigentlich, wenn man so will, mit Anführungsstrichen vielleicht von außerhalb kommen. Wie ist da so die Sicht drauf dann auf diese Spieler? Also sind die bei den Fans dann sehr geschätzt? Also ich meine, die sind ja Stars, aber sind sie auch bei Athletik im Kosmos sozusagen Stars?
Auf jeden Fall. Klar, also die gehören voll dazu. Bei beiden muss man ja auch sagen, sie sind ja auch nicht nur in der Region ausgebildet, sondern auch geboren. Der ältere Iñaki ist in Bilbao selber geboren und in Pamplona aufgewachsen. Und der kleinere Nico ist dann in Pamplona auch geboren und aufgewachsen. Von ihrer Hautfarbe rein her, von ihrer Herkunft her natürlich nicht die typischen Basken, die man sich so vorstellt. Aber sie zeigen natürlich auch, ja, die Weiterentwicklung, sage ich mal, der Gesellschaft an sich als Einwanderungsgesellschaft. die Integration, für die Integration in der Region stehen sie und von daher passt das natürlich wunderbar zusammen auch. Spanien war vor 20, 30 Jahren ja noch überhaupt kein Einwanderungsland. Das hat sich absolut gewandelt und man sieht, wenn man sich so die Nachwuchsspieler jetzt anschaut bei Athletic, das sind jetzt nicht mehr alle Echeverrias oder um jetzt mal einen beispielhaften baskischen Nachnamen zu nennen, die herrschen natürlich immer noch vor, aber es gibt auch Johannekos und es gibt auch andere englisch lautende Namen, die wahrscheinlich eher afrikanischer Herkunft sind. Da wird nicht unterschieden und die gehören einfach auch mit dazu und da haben natürlich auch Iñaki und Nico eine Riesenarbeit geleistet für die Kids, die sich halt vielleicht ja auch ein bisschen anders fühlen in der Schule und dann sehen, bei Athletic gibt's ja auch jemanden wie ich und der hat's geschafft und ich kann's auch schaffen. Das sind natürlich tolle Vorbilder für die Region, keine Frage.
Ich frage trotzdem noch mal nach. Also nur wenn man jetzt so sich dieses Prinzip anschaut, was da gelebt wird, es hat ja schon, also ich könnte mir vorstellen, es hat ja schon was Konservatives an sich. Und jetzt ist Iñaki hat's, glaube ich, gesagt gehabt, ich präsentiere den Wandel. Sprich, man ist halt, also der ist wahrscheinlich eher progressiv unterwegs. Treffen da trotzdem irgendwie so ein bisschen Welten aufeinander im baskischen Kosmos?
Ja, vielleicht ja, kann schon sein. Aber ich meine, das Interessante an Athletic ist ja, du sagst konservativ, ich sehe das auch so. Also Athletic kommt oder will häufig sehr progressiv rüberkommen, hat aber sehr, sehr stark konservative Einflüsse insgesamt auch. Aber das ist ja auch das, was den Verein eigentlich so attraktiv macht für alle und alle so ein bisschen zusammenbringt. Ne? Also in Baskenland ist es ja seit jeher so, dass alles sehr stark politisiert und auch polarisiert. Ne? Also der Verein fängt aber irgendwie so ein bisschen alles auf, hat natürlich eine klare Ausrichtung auch als baskisches Aushängeschild. Dann auch politisch positioniert sich sehr stark pro Palästina etc. Die Ausrichtung ist natürlich schon klar. Man schafft es aber trotzdem irgendwie, da alle zusammenzubringen und das recht gut. Ja. Es gibt natürlich immer Ausreißer und es gibt auch Probleme in der Kurve teilweise, was die politische Ausrichtung betrifft. Der aktuelle Präsident geht da teilweise auch hart, für andere Leute dann wieder zu hart. Und andere applaudieren es dann wieder gegen gewisse Strömungen vor. Aber es ist natürlich ein ganzer Kosmos, den man irgendwie unter einen Hut bringen muss. Und das gelingt ganz gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Spieler wie Iñaki und Nico auch dafür sorgen, dass das klappt.
Um mal einen Fokus auf ein Thema, was man ja, also ne, was relativ wenig beleuchtet wird, Frauenfußball. In Deutschland ist es ja, nimmt man immer jetzt momentan immer so vor oder wahr, dass es die Profivereine gibt, die jetzt so ihre Frauenteams am Start haben, die meistens übernommen haben oder im besten Falle haben sie irgendeinen kleineren Verein dann integriert in ihren Fußballverein und daraus dann halt ihre Profifußballmannschaft entwickelt. Auch das ist bei Athletic ja im Ansatz komplett anders. Also da gibt's ja richtig Mädcheninternat und also die trainieren aber, glaube ich, mit den Jungs zusammen, ne?
Nee, also zusammen trainieren die nicht.
Die sind nicht in demselben Kosmos, also in demselben.
Ja, doch, also das schon. Das hört sich jetzt für mich so an, als würden die in gemischten Mannschaften spielen. Nee, die Jugend fängt etwas später an, glaube ich, bei den Mädels, wenn ich mich nicht täusche, so in der U14 oder sowas. Mhm. Aber die teilen sich komplett alles, auch die erste Frauenmannschaft. Deswegen habe ich eben auch so betont, die Profimannschaften. Die ersten Mannschaften sind alle in der Firma untergebracht, das ist richtig, ja. Allerdings muss man sagen, der Frauenfußball hat sich auch relativ spät entwickelt im Athletikkosmos jetzt selbst. Man hat damals Ende der 90er oder Anfang der 2000er, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, man hat tatsächlich auch einen Club übernommen damals und ist dann komplett in den Frauenfußball eingestiegen. Richtig, ja. Was jetzt die Gleichbehandlung der Frauen und Männer betrifft, komplett gleich behandelt, wahrscheinlich nicht, aber es ist ja eigentlich auch eher ein Qualitätsmerkmal, würde ich Athletic jetzt auch zutrauen, dass sie sehr stark auch darauf setzen, dass man ja wissenschaftlich etc. jetzt auch anders arbeitet mit Frauen als mit Männern. Grundsätzlich haben die aber dieselbe Infrastruktur zur Verfügung und es wird auch deutlich Wert auf Frauenfußball gelegt unter derselben Philosophie wie bei den Männern, ja.
Klappt die Philosophie bei den Frauen noch ein bisschen besser dadurch, dass der Fußball in der Spitze, also europaweit jetzt gesehen, noch nicht so ausgeprägt ist mit dem Transfermarkt wie vielleicht bei den Männern?
Das war lange so, ja. Also Athletik hat wirklich lange davon profitiert, dass sie sehr viele gute Fußballerinnen aus der Region bekommen haben, als der Frauenfußball noch nicht so kommerzialisiert war, wie er jetzt, ja, die Richtung einschlägt. Und die spanische Liga ist sich auch unglaublich viel besser geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Die Frauennationalmannschaft muss man sich ja auch nochmal anschauen, hat sich ja vor nicht allzu langer Zeit noch nicht mal für Turniere qualifiziert und ist jetzt absolute Weltspitze. Also da ist sehr viel vonstatten gegangen, da hat sich sehr viel entwickelt. Der Vorteil ist jetzt mittlerweile leider nicht mehr, was heißt leider, er ist nicht mehr so groß. Die letzte Meisterschaft ist jetzt bei Athletik bei den Frauen auch schon rund 10 Jahre her, wenn ich mich richtig erinnere. Von daher wird es langsam, ja, die Entwicklung ist so ein bisschen wie bei den Männern, aber in einem kürzeren Zeitraum, sage ich mal. Athletik hat ja auch die ersten Jahre, als der Fußball noch nicht so kommerziell bei den Männern war, sehr stark dominiert und die Dominanz ist dann irgendwann zurückgegangen. Allerdings glaube ich und hoffe ich, dass das zumindest dafür reicht, auf Dauer noch ein bisschen in der Spitze mithalten zu können. Bei Barca, die ja alles unglaublich dominieren hier in Spanien im Frauenfußball, hört man ja jetzt, dass da die Mannschaft ein bisschen auseinanderfällt zur nächsten Saison. Was da die Gründe sind, kenne ich nicht. Aber bei Athletik wird da, glaube ich, wie auch bei den Männern relativ solide gewirtschaftet. Und von daher glaube ich, dass da auch eine gute Zukunft besteht.
Ich bin bei dir über ein Interview gestolpert, was du für 11 Freunde geführt hast mit Bibiane Schulze-Solano. Kannst du ein bisschen was zu ihr erzählen? Also ich meine, sie muss ja dann auch einen baskischen Hintergrund haben, ne?
Ja, aber das ist tatsächlich ein sehr schwieriger Fall bei ihr, der aber komplett so akzeptiert ist mittlerweile im Club, weil sie aktuell die einzige Spielerin, ich betone das so, weil ich damit Männer und Frauen einbeziehen will, die eigentlich nicht in die Philosophie passt, weil sie nicht im Baskenland geboren wurde und auch nicht dort ausgebildet wurde. Allerdings ist es bei ihr so, dass sie von der Familienseite her einen sehr starken Athletikbezug hat. Ihre Mutter stammt aus dem Baskenland und es gibt mehrere Vorfahren, die wirklich auch Profis bei Athletik waren und da eine große Rolle gespielt haben. Ihr Urgroßvater in den 20er Jahren war ein großer Star, auch in der spanischen Nationalmannschaft. Sie selbst ist aus dem Taunus in der Nähe von Frankfurt und wurde da auch ausgebildet, hat allerdings aufgrund der Herkunft ihrer Mutter eigentlich schon immer sehr, sehr viel Zeit im Baskenland verbracht, hat auch sowohl einen deutschen als auch einen spanischen Pass, hat mittlerweile ja auch für die deutsche Nationalmannschaft schon gespielt. Streng genommen passt sie allerdings nicht in die Philosophie und das hat auch damals tatsächlich, als sie verpflichtet wurde vom ersten FFC Frankfurt damals für die zweite Mannschaft von Athletik, hat das zu einigen Diskussionen geführt. Da natürlich Leute gekommen sind und haben gedacht, ja Moment mal, wenn wir das jetzt machen, dann können wir sicherlich auch mal gucken, dass wir noch mehr Leute ranholen, die vielleicht einen starken Athletikbezug haben, aber nicht unbedingt diese Voraussetzungen erfüllen. Von daher ist sie da schon ein recht besonderer Fall, ja.
Mhm. Ein Punkt, die Nationalmannschaft ohne Start. Es gibt eine Folge 227 im Hörfehler-Podcast. Das ist das Oskati-Team 1937, Fußball als geopolitisches Instrument im Kalten Krieg der 30er. Da erzählt der Gast André von einer Reise, die die baskische Mannschaft, also Nationalmannschaft kann man glaube ich schon sagen, damals unter anderem durch Russland gemacht hat oder durch die Sowjetunion, Wie ist das jetzt? Also es gab ja den Fall, da hast du, glaube ich, sogar einen Text drüber geschrieben, dass 50 Jahre nach dem verbotenen Ikurina, habe ich das richtig ausgesprochen?
Ikurina.
Oh, genau, auf das Feld geführt wurde. Welche Bedeutung hat der Club als de facto Nationalteam des Baskenlands heute im Jahr 2026 noch?
Also es gibt ja de facto auch eine baskische Nationalmannschaft, die allerdings von UEFA und FIFA nicht anerkannt ist. Die machen allerdings so 1-2 Freundschaftsspiele auch im Jahr und da gehen auch die Spieler meistens recht gerne hin. Also die gibt es tatsächlich noch separat, wo auch dann Leute von allen Clubs aus dem Baskenland auflaufen, beziehungsweise auch von Clubs von außerhalb, die halt im Baskenland geboren wurden. Athletik selber hatte natürlich gerade in so Krisenphasen, du hast es ja angesprochen, in den 30er Jahren, dann danach in der Diktatur und auch besonders natürlich im Übergang von der Diktatur dann zur Demokratie eine starke baskische Symbolik. Ja. Und es ist ja nun mal so, dass politisch gesehen sich die Basken eigentlich recht wohlfühlen, sage ich mal. Oder relativ viele von ihnen, sage ich jetzt mal vorsichtig, mit der aktuellen Situation. Also mit ihrer eigenen Region, die zwar kein eigener Staat ist natürlich, sich aber seine eigenen Autonomierechte gesichert hat. Von daher herrscht da natürlich ein großer Wohlstand und man ist insgesamt zufrieden damit. Deswegen ist diese Symbolik jetzt gar nicht mal mehr so wichtig. Und deshalb steht sie für Athletik, zumindest für mich und für viele andere auch, nicht mehr so richtig im Vordergrund. Nichtsdestotrotz habe ich ja vorher schon gesagt, alles ist sehr stark polarisiert, auch im Baskenland. Und der Club schafft auch so ein bisschen, naja, das zu verbinden, was die Politik oft trennt, sage ich jetzt mal. Von daher ist natürlich die Bedeutung für den baskischen Zusammenhalt sehr groß, aber so als Nationalsymbol würde ich eigentlich Athletik nicht mehr erkennen wollen.
Okay, ich habe mir zufällig, als ich jetzt im Urlaub war, hatte ich zufällig das Glück, dass da ein Café, das Finale gezeigt hat, an dem Athletik, also das Pokalfinale gezeigt hat, an dem Athletik teilgenommen hat. Und ich hatte das Gefühl, das ist schon omnipräsent dort überall rund um das Spiel gewesen auf den Rängen. Also, aber du würdest da jetzt nicht mehr die große Bedeutung rein interpretieren?
Na klar, ich meine, die Basken sind natürlich, sind wie sie sind. Ne? Es herrscht ein großer Nationalstolz, aber man muss auch nicht unbedingt immer irgendwas Politisches dahinter erkennen. Es sind Leute, die einfach ihre Region lieben, die Kultur natürlich auch vorantreiben wollen, denen ihre Sprache wichtig ist etc. Und das findet natürlich auch alles Ausdruck in so Sachen wie der Ikurriña, der baskischen Fahne, dass sie natürlich dann auch zu Tausenden da weht jetzt bei so einem Finale und die ist natürlich auch omnipräsent, keine Frage, aber ich sehe es eigentlich mehr so als Symbol des Stolzes für die Region und des Zeigens, hier sind wir, als eher als eine Unabhängigkeitsbestrebung, wie es vielleicht früher mal war.
Hm. Kommen wir mal noch kurz zu dir, weil jetzt haben wir uns da die ganze Zeit über Athletik unterhalten. Wie ist das eigentlich so für dich? Also wie bist du zu dem Verein gekommen und was hat dich an diesem Verein, vielleicht gibt es ja auch diesen einen Moment, der dich so ein bisschen da geklickt hat, dass du dein Interesse für diesen Verein so dermaßen entwickelt hast?
Das war eigentlich mehr so ein Prozess, würde ich sagen. Also ich habe immer noch Erinnerungen, so Anfang der 90er Jahre, als ich Jupp Heynckes dann zum ersten Mal Trainer war bei Athletik. Da gab es immer noch diese Sendung auf Eurosport, Eurogoals. Da war ich, glaube ich, so 12, 13. Und Jupp Heynckes, also ich bin von Haus aus Gladbach-Fan und da ist natürlich Jupp Heynckes immer ein großer Name gewesen. Und da war ich natürlich sehr hellhörig, dass der dann bei Athletik anfing. Hab dann da so ein bisschen was mitbekommen und dann bei Eurogoals eigentlich immer darauf gewartet, wann kommt jetzt mal endlich der Ausschnitt von Athletik, was die gemacht haben am Wochenende. Und da war so ein bisschen das erste Interesse, was natürlich noch so ein ganz stark dazu gekommen ist, dass ich 2005 in die Region gezogen bin, habe dann auch in einer Wohnung zusammengewohnt mit zwei riesigen Athletikfans, die mich da so ein bisschen näher auch dahin gebracht haben. Und so ist das eigentlich ein Prozess gewesen über die Jahre. Und für mich ist es eigentlich nur ein Verein, den man in der heutigen Fußballwelt bewundern kann. Und dadurch, dass er so nah an dem dran ist, was ich so miterlebe und wo ich bin, gab es für mich eigentlich keine Alternative, was jetzt die erste Liga betrifft, obwohl ich eigentlich eher so derjenige bin, der sage, support your local club. Also bei uns am Ort gibt es auch einen kleinen Zweitligisten, bei dem ich auch Dauerkartenbesitzer bin. Und da sind wir 3000 Leute bei jedem Heimspiel. Die brauchen mich eher als Athletik, die eine Warteliste haben, um eine Dauerkarte zu bekommen. Aber dennoch ist meine Verbundenheit mit Athletik schon recht groß, natürlich auch durch die Bücher, die ich geschrieben habe, ja.
Über deinen Zweitligisten hast du ja auch schon diverse Artikel geschrieben. Ich glaube, bei Ballesterer kann man da lesen, ne?
Ja, unter anderem, genau, ja. Letzte Saison, Fede Mirandés heißt der Club, letzte Saison um ein Haar in die erste Liga aufgestiegen. Das wäre ja sensationell gewesen, aber diese Saison leider kurz vor dem Abstieg. Schauen wir mal, was passiert.
Ich werde euch die Artikel, also den Link zum Ballesterer mit all den Texten, die Dirk da veröffentlicht hat, entsprechend in die Shownotes packen. Da könnt ihr dann reinschauen. Und du hast gerade erzählt, du hast mit zwei Menschen zusammen gewohnt, die es mit Athletik sehr tief halten. Was sind so die Momente, die man mit Athletik verbindet, wenn man im Athletik-Kosmos groß geworden ist? Also ne, mein Lieblingsverein, mein Lokaler hier, da redet man dann von den 3 Jahren, die der Verein in der Bundesliga gespielt hat. Dann gibt's vielleicht noch das Pokalfinale. Was sind so Dinge, die man, wenn man jetzt mit Athletik-Fans sich unterhält, was sind so Dinge, die ständig erwähnt werden, so Momente des Vereins in seiner Geschichte?
Kommt natürlich stark drauf an, wie alt man ist, ne? Aber es ist ja nun mal so, das ist das absolute Highlight für alle der letzten, ja, 40 Jahre, muss man ja sicherlich sagen, der Pokalgewinn vor 2 Jahren ist. Da gibt's absolut kein Missverständnis davon der Seite, wenn man nach 40 Jahren dann tatsächlich mal einen der großen Titel gewinnt. Die Leute haben absolut danach gelächzt, einfach nur. Und es haben viele, viele, so in meinem Alter, ich bin 46, die haben so vom Meistertitel, der damals, ja, vor 40 Jahren dann der letzte, die haben so schemenhafte Erinnerungen vielleicht, aber konnten sich nicht wirklich dran erinnern. Und die haben halt wirklich auch teilweise gedacht, sowas erlebe ich vielleicht nicht mehr. Oder viele haben auch gedacht, nee, das ist mir schon klar, wenn ich irgendwann unter der Erde bin, dann habe ich keinen einzigen Titel von Athletik gesehen. Von daher war natürlich der Pokalgewinn vor 2 Jahren gegen Mallorca dann im Finale das absolute Highlight.
Mhm. Das heißt, wie war denn dieses Jahr so? Also man hat das Pokalfinale ja bekanntlich verloren.
Das Pokal-Halbfinale wurde jetzt verloren diese Saison, genau, gegen Real Sociedad.
Aber das Halbfinale?
Das war das Halbfinale, ja. Finale war ja kürzlich dann Real Sociedad gegen Atletico Madrid. Das war das Halbfinale, ja. Der Pokal ist ja so ein bisschen der, sag mal, der Fetischwettbewerb von Athletik, ne? Weil man halt auch weiß, dass man in der Liga eigentlich im Prinzip nichts reißen kann gegen Barca und Real Madrid. Um dann vielleicht nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, warum nimmt man nicht die Millionen und kauft sich irgendwelche Stars ein? Ja, wie soll man es denn gegen Real oder Barca schaffen? Das garantiert ja kein Mensch, dass du das gegen Meister wirst. Ne? Also das weiß man bei Athletik halt auch schon. Aber ja, der Pokalwettbewerb ist was ganz Besonderes. Es war der 25. Titel auch schon in der Vereinsgeschichte. Und da weiß man halt, da kann man das Ding dann nochmal tatsächlich auch gewinnen. Ja.
Wie geht man da eigentlich in so einer Saison dran? Also wie spricht man bei Athletik? Was sind so Ziele, wenn man in so eine Meisterschaft geht und weiß, man hat da die großen 3, an denen man ja im Normalfall sowieso nicht dran vorbeikommt? Also ne, was ist so eine Zielsetzung, die man sich dann vor einer Saison gibt als Verein oder die Fans vielleicht auch vom Verein erwarten?
Also bei Athletik kannst du davon ausgehen, dass die Zielsetzung immer europäisches Geschäft ist. Ob das jetzt geschafft wird oder nicht, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber das ist natürlich für den Fortbestand und die finanzielle Gesundheit des Vereins auch außerordentlich wichtig. Das klappt natürlich nicht immer. Lustigerweise Ernesto Valverde, der jetzt ausscheidet und für Edin Terzic dann Platz macht, sozusagen in 7 seiner 9 Amtszeiten hat er es tatsächlich geschafft. Und jetzt kratzt er ja auch noch so ein bisschen dran. Vielleicht reicht es ja zumindest für die Conference League, die ich, also in meiner Meinung, ein ganz toller Wettbewerb wäre für Athletik, den man vielleicht auch nochmal gewinnen könnte. Das ist so ein bisschen die Zielsetzung. Man muss natürlich höchste Ansprüche haben, das ist keine Frage. Wohin es dann führt, bringt da nur die Saison. Bis vor kurzem sah es dann tatsächlich so aus, als könnte man diese Saison in Abstiegsgefahr geraten. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis jetzt der Edin Terzic offiziell, ja, nicht vorgestellt wurde er ja noch nicht, aber offiziell bestätigt wurde, dass er kommt. Man wollte natürlich jetzt erstmal abwarten, dass man tatsächlich auch die Klasse hält. Und das war jetzt seit letzter Woche der Fall. Und deswegen wurde er jetzt auch dann entsprechend präsentiert. Aber ja, also internationale Geschäft, das heißt unter den ersten 6, das passt auch ein bisschen so zum Marktwert der Mannschaft. Ne? Er bewegt sich auch immer so unter den ersten 5, 6 Positionen, wenn man das alles addiert, was ja so Plattformen wie Transfermarkt, weiß man ja nicht, wie weit man denen dann immer glauben kann, aber wenn man das als Vorlage mal nimmt, dann müsste man schon relativ weit oben dabei sein. Und um die relativ hohen Gehälter, die man tatsächlich auch bezahlt, weiterhin finanzieren zu können, ist europäische Geschäft ja schon fast Voraussetzung.
Mhm. Wenn ich jetzt vorhätte, irgendwie in absehbarer Zeit mal nach Bilbao zu fahren, Fußball zu gucken und so ein bisschen aber die Identität würde schnüffeln wollen, also so ein bisschen versuchen, den Einblick zu bekommen, Gefühl zu bekommen für diesen Verein. Was würdest du mir empfehlen? Wie soll ich so einen Tag verbringen in Bilbao?
Also wie gesagt, man sieht es ja so ein bisschen eh überall. Ne? Also wenn man sich jetzt nicht gerade nur an den Megatouristenplätzen aufhält, sondern ein bisschen abseits auch mal eintaucht in den Bars, ist ein gewisses Ambiente natürlich. Rund ums Stadion eh. Das Museum ist fantastisch. Es ist direkt im Stadion drin. Kann man ganz, ganz viel über die Geschichte des Clubs erfahren. Mittlerweile auch sehr schön interaktiv gestaltet worden. Also selbst wenn man da mit Kindern unterwegs ist, dürfte sich da normalerweise niemand langweilen. Da kann man schon ordentlich was einatmen von der Geschichte, wenn man dann vom Stadion aus runter zum Fluss geht, wo dann die Gabarra angelegt ist, also das berühmte Boot, wo die Titel drauf gefeiert werden. und dann ein bisschen hoch in Richtung Altstadt geht, da atmet man Athletik eigentlich an jeder Ecke.
Du hast das Museum angesprochen. Du hast gesagt, das ist schon ein bisschen gestaltet, dass man auch mit Kindern durchgehen kann. Das heißt, ich muss mir nicht nur Pokale und Trikots anschauen, sondern ich kriege wirklich Vereinsgeschichte ein bisschen näher vermittelt oder besser vermittelt.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt da sehr interessante Geschichten, auch was die Trikots betrifft. Wo kamen die damals her? Kamen die aus England? Was gibt's da für Geschichten dahinter? Also es sind auf jeden Fall mehr. Die Trophäen stehen natürlich auch da. Es gab jetzt kürzlich dann auch so ein interaktives Event, dass man quasi auf der Gabarra, also auf dem Titel, bei der Titelfeier dabei sein konnte. Da hat man sich quasi dann so eine Bluebox gestellt und konnte sich das dann mit anschauen. Ich weiß nicht, ob das noch da ist. Also da wird schon sehr viel dran gearbeitet, dass man da auch über den normalen Museumsmuff so hinauskommt.
Wenn du die Gabarra schon erwähnst, was ist das?
Das ist ein alter Lastkahn, der keinen eigenen Antrieb hat. Ich bin jetzt leider kein Schiffsexperte, um das richtige, das korrekte Wort auf Deutsch dafür zu finden. Also der wird auf jeden Fall von anderen Booten dieses Schiff geschleppt. Das sind so Schiffe, die früher zum Eisenerztransport verwendet wurden. Und in den 80er Jahren mit dem vorletzten Meistertitel wurde diese Art des Feierns eingeführt, weil man sich einfach überlegt hat, wie kriege ich hin, dass die ganzen Leute, die Athletik sehen wollen, auch die Mannschaft dann dementsprechend abfeiern können. Und es passt natürlich auch irgendwie wunderbar, so ein industrieller Hintergrund, so ein altes Eisenerzschiff, das passt einfach zur Stadt, zur Region viel besser, als wenn ich da jetzt irgendwie mit einem Cabrio-Bus mich durch die Stadt da schlänge. Das heißt, dieser Kahn wird da den kompletten Fluss fast von der Mündung bis zum alten Rathaus dann hochgeschleppt und die Menschen säumen dann die Straßen und jubeln ihren Spielern zu. Ich hatte das Glück, jetzt 2024 auch da zu sein, als das dann stattgefunden hat, und das war natürlich unglaublich emotional. Also es wurde geschätzt, dass ungefähr 1 Million Menschen sich das angeschaut haben. Das ist ein unfassbares Erlebnis, natürlich, wie ich eben schon gesagt habe. Massenhaft Leute dabei, die gedacht haben, das würden die einfach nicht mehr erleben. Ne? Und wenn es dann auf einmal passiert, sind da natürlich auch mal die ein oder anderen Sturzbäche dann losgeflossen.
Mhm. Wenn man so durch deinen Instagram-Kanal durchscrollt, dann kann man sehen, du hast es mit vielen wahrscheinlich Berühmtheiten des Athletikkosmos zu tun, die dem normalen, also den deutschen Fußballfan jetzt wahrscheinlich weniger sagen, aber das macht auf jeden Fall eine Menge Eindruck. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Wie ist der Umgang dieser alten Helden sozusagen mit dir, also als Deutschen, wo man ja jetzt wahrscheinlich eigentlich denken würde, ja gut, was weiß der schon über Athletik? Und ne, trotzdem dich sehr offen zu begrüßen, also dir entgegenzukommen. Von daher, vielleicht kannst du dazu kurz was erzählen.
Ja, also bei Athletik wird sehr stark gepflegt, dieses, ja, die alten Spieler, die alten Legenden einzubinden. Ne? Das ist, glaube ich, bei vielen Clubs so. Bei Athletik scheint das echt richtig, richtig gut zu gelingen, weil viele davon natürlich weiterhin in der Region auch sind oder vor Ort leben. Und die sind einfach alle sehr, sehr herzlich, was natürlich auch ein bisschen was mit dem Verein an sich zu tun hat. Wenn da mal jemand von außen kommt, der sich für den Verein interessiert, ist das ja schon relativ ungewöhnlich, ne, sage ich mal. Das ergibt sich ja einfach aus der Vereinsstruktur selbst. Ist natürlich, hält sich selbst für einen sehr großen Club, ist auch ein sehr großer Club, aber ist natürlich nicht Real Madrid oder Barca, wo es, keine Ahnung, tausende deutsche Fans gibt oder die sich für solche halten. Und wenn da mal jemand von außerhalb kommt und sich ein bisschen auskennt, sich mit der Geschichte beschäftigt, dann ist das natürlich so, dass das eine gewisse Aufmerksamkeit erregt. Und da habe ich eigentlich sehr, 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 sehr viel Positives erlebt. Von so Leuten, besonders Antoni Goikoetxea nenne ich immer, der ja leider einen sehr schlechten Ruf europaweit immer noch genießt wegen seiner rauen Spielweise und weil er Maradona mal das Bein gebrochen hat mit einem sehr, sehr fiesen Foul. Aber der ein unglaublich herzlicher Mensch ist und ja, der sich interessiert hat und der wirklich auch, also dem habe ich auch das deutsche Buch geschickt damals, das war ganz witzig. Ich habe ja gesehen, dass ich das einfach mal so ein bisschen verteile, damit die Leute wissen, es gibt was auf Deutsch über Athletik und mir die Adressen dann besorgen lassen und ein Kärtchen mit reingelegt, ein Visitenkärtchen von mir. Und dann hat er mich tatsächlich angerufen und sich persönlich bedankt für das Buch. Da war ich natürlich völlig perplex und hat mir dann erzählt, dass es ein Text über ihn drin, logischerweise. Mhm. Seine Töchter sprechen beide sehr, sehr gut Deutsch. Eine davon lebt, glaube ich, sogar auch in Deutschland. Das rührt daher, in Bilbao gibt es eine deutsche Schule und sehr, sehr viele Leute, die, ja, Deutsche, die dann da vor Ort arbeiten, schicken ihre Kinder hin, aber auch sehr, sehr viele betuchte Leute aus Bilbao, Und das galt natürlich sehr lange auch für die Spieler, dass sie ihre Kinder dahin geschickt haben auf die deutsche Schule und die beiden Töchter sprechen Deutsch. Und da hat er sich natürlich besonders dafür interessiert. Ich habe ihn dann, letztes Jahr war es, glaube ich, habe ich ihn nochmal etwas länger für 11 Freunde auch interviewt für die Serie Der Fußball, mein Leben und ich. Da hat er dann tatsächlich mitten im Interview, hat er nochmal kurz seine Tochter angerufen, um nochmal rauszufinden, wie jetzt der Ort genau hieß, wo sie dann damals gearbeitet hat in Deutschland. Also es war sehr interessant. Ja, also es ist so ein sehr familiärer Kosmos, sage ich bei Athletik, in dem, ich würde jetzt nicht sagen, in dem ich sofort aufgenommen wurde. Es herrscht und herrscht auch teilweise wirklich immer noch eine gewisse Skepsis natürlich auch bei einigen, wenn jemand von außen kommt und sagt, was will der denn jetzt? Will der sich nur profilieren oder gut auf Instagram verkaufen oder wie auch immer? Aber wenn die Leute dann merken, dass das Interesse echt ist und dass ich mich auch wirklich mit der Geschichte beschäftigt habe und auch ein bisschen Sachen hervorgebracht habe, die vielleicht noch nicht bekannt waren im Clubumfeld, dann ist der Umgang wirklich sehr, sehr gut und herzlich.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, so ein Verein wie Athletic hat eine ganz gute Geschichtsaufarbeitung. Ist das so? Also ist es relativ leicht, an Informationen über die Geschichte des Clubs zu kommen? Oder musstest du dann selber auch schon nochmal in Archive klettern oder irgendwie in alten Zeitungen klettern?
Ich bin stark in Archiven drin gewesen, ja. Das Museum ist, wie gesagt, gut ausgestattet, sehr, sehr gut ausgestattet, aber man findet nicht unbedingt immer das in der Tiefe, was man natürlich haben möchte. Und wenn man schon ein Buch schreibt, dann will man natürlich auch vielleicht auch, ja, alle Seiten beleuchten. Und wenn ich jetzt mein Material alles nur über Athletik bezogen hätte, dann wäre es halt irgendwie auch so eine Art, ja, Bewunderungsschrift für den Club geworden. Das wollte ich halt auch nicht 100%. Ich bewundere den Club, das merkt man sicherlich auch, aber mich interessieren halt auch andere Meinungen und die findet man in der zeitgenössischen Presse, die sehr gut digitalisiert ist, in Archiven teilweise deutlich, deutlich besser als in den Informationen, die man dann direkt von dem Club bekommt. Um mal ein Beispiel zu geben, es herrscht ja die allgemeine Auffassung, dass San Mamés, das Stadion, dass die Leute sehr nobel sind, und nie oder selten pfeifen. Es ist auch so, wirklich. Also der Support ist wirklich sehr, sehr gut und das Verhältnis mit der Mannschaft ist gut. Aber wenn man in die Presse schaut von vor 60, 70, 80 Jahren, das Publikum war super kritisch. Die waren auch nicht immer nett. Da gab es auch natürlich auch Vorfälle und diese Informationen finde ich natürlich eher in der Presse als vom Club dann selbst, logischerweise.
Zum Abschluss noch eine kleine gerade oder besser eine Spielrunde. Ich habe hingeschrieben, ohne langes Überlegen, da ich aber die Aussprachen wahrscheinlich alle verhaue, hast du wahrscheinlich eine Menge Zeit zum Überlegen. Also Getränke, eiskalter Calimocho oder spritziger Xacoli?
Calimocho, ja, oder Xacoli, das TX ist so ein Tsch-Laut.
Okay.
Calimocho ist nicht so meins, das ist Rotwein mit Cola gemischt. Mhm. Ich habe in Heidelberg studiert. Ich bin selbst aus dem Münsterland, aber ich habe in Heidelberg studiert und da in der Region hieß das, glaube ich, Korea damals. So, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Also nicht so meins. Xacolí ist ein Wein. Ja, okay. Es ist aber ein Weißwein. Ich bin eher so für Rotwein eigentlich. Also von daher weder noch.
Okay. Dann Food. Pincho Abend in der Altstadt oder das Chouet Couleton im Bergdorf?
Pinchos sind die, ja, Tapas nennt man die im Rest von Spanien, die kleinen Häppchen, die ja immer auf der Theke stehen. Chuletón ist ein fettes Steak.
Okay.
Ja, ist schon beides super, aber der Pincho-Abend in der Altstadt hat dann doch schon eher so seinen Reiz, dass man dann von der einen Bar in die andere ziehen kann und das macht so ein bisschen auch die baskische Kultur aus. Von daher würde ich das dann vorziehen.
Dann Sport. Tour im Derby gegen La Real oder Sieg beim Pelota?
Pelota ist so ein baskisches Rückschlagspiel, wo der Ball gegen die Wand mit der Hand geschlagen wird. Faszinierend, aber nicht so mein Ding. Also von daher wäre ich da auf jeden Fall eher auf der Fußballseite. Ja.
Dann Xala Party, Pater vor dem Anpfiff oder das kollektive Aupa im Stadion?
Ja, also ich bin jetzt auch kein großer Fan von baskischer traditioneller Musik. Von daher bin ich danach eher für die Fangesänge zu haben.
Okay, dann Sonne über dem Guggenheim oder der typische Sirimiri in San Mamés?
Sirimiri ist der Nieselregen, den es hier in der Region leider sehr, sehr häufig gibt. Aber im Stadion sorgt er natürlich immer für eine besondere Atmosphäre. Von daher wäre ich da auch eher für den Nieselregen zu haben.
Und jetzt letzte Frage. Essen einer Sociedad Gastronomica oder Platz auf der Gabarra?
Die Sociedad Gastronomica sind so, ja, meistens Restaurants, die nicht mehr benutzt werden, die dann von Leuten in der Gruppe angemietet werden, wo man halt reingehen kann und sich ja als Gruppe selber was kochen kann und sich dann hinsetzt und sehr, sehr lange gemeinsam isst und trinkt etc. Das ist auch fantastisch, aber wenn ich natürlich einen Platz auf der Gabarra hätte, wenn hoffentlich Edin Terzic jetzt bald dafür sorgt, dass sie nochmal den Fluss entlang kommt, dann würde ich, glaube ich, diesen Platz vorziehen. Ne?
Kommen wir ganz kurz zu Terzic Zukunft. Du hast gesagt, die Mannschaft hat jetzt den Klassenerhalt eingetütet. Vielleicht geht international noch was. Wie siehst du so seine Möglichkeiten? Also ist ein guter Moment, den er jetzt abgepasst hat, bei Athletic anzufangen als Trainer oder schwierige Aufgabe?
Beides. Also es ist auf der einen Seite ein guter Moment, sicherlich, weil sehr, sehr lange, natürlich 4 Jahre lang jetzt wieder mit Ernesto Valverde jemand da war mit Stallgeruch, ne? Jemand, der vor Ort seine Verbindungen hat. Ich habe jetzt kürzlich noch mal was für 11 Freunde geschrieben und da habe ich sinngemäß gesagt, Stallgeruch muss jetzt nicht immer unbedingt angenehm riechen. Irgendwann fängt es dann auch ein bisschen an zu müffeln. Und gerade so ein Club wie Athletic, der sehr ja traditionell eher weniger Einflüsse von außen bekommt, ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass da hin und wieder mal ein bisschen was von außen kommt. Jemand, der absolut unbedarft da rangeht, keine Verbindung irgendwo hat, weil die Leute, die dann, wenn dann Valverde da reinkommt, der ist seit 50 Jahren gefühlt im Club und der hat einfach seine Verbindung und dann musst du dem Gefallen tun und derjenige ist so und so einer Meinung und du lässt dich halt, selbst wenn du noch so guter Trainer bist, da irgendwie beeinflussen und bist in demselben Trott drin. Und ich glaube, das ist für Terzic dann in dem Sinne jetzt echt ein guter Moment, da hinzugehen und zu sagen, ich komme hier von außen und ich mache jetzt einfach mal ein paar Dinge anders. Und mich interessiert nicht, was jetzt einige Leute hier im Club erzählen. Auf der anderen Seite natürlich ein schwieriger Moment. Valverde ist der Trainer in der Clubgeschichte mit Abstand meisten Spielen, über 500 jetzt. Und der hat natürlich auch Hervorragendes geleistet. Über einen Pokalsieg haben wir gesprochen. Fast immer das internationale Geschäft geschafft und der gehört natürlich auch zum Club dazu und die Fußstapfen sind dementsprechend riesig. Da muss er natürlich auch jetzt einiges leisten, um sich da in die Herzen auch der Leute zu trainieren.
Wie ist das Feedback auf die Verpflichtung? Also wie spricht man im Bilbao darüber?
Also ich erlebe, dass es positiv ist, eher. Ja, es gibt Leute, es war im Gespräch natürlich auch sehr stark an Donny Iraola von Bournemouth, der auch eine riesige Athletikgeschichte hinter sich hat, über 500 Mal für Athletik aufgelaufen. Da sind eigentlich viele Leute davon ausgegangen, dass der rankommt und haben das auch gehofft, dass dann wieder jemand übernimmt, der aus dem Vereinsumfeld kommt. Andererseits hat Terzic auch einen guten Ruf dadurch, dass er auch als emotionaler Trainer natürlich gilt. Ich kann mir bei ihm auch irgendwie vorstellen, der war halt in Dortmund, in Deutschland sieht er irgendwie auch nicht so die Herausforderung in dem Sinne, dass er die Verbindung nicht findet, emotional zu einem Club. Und das könnte er vielleicht in England irgendwo gefunden haben. Und hier in Spanien ist es, glaube ich, irgendwie nur bei Athletic der Fall. Ne? Also wo es halt so eine starke Verbindung zwischen Fans und Mannschaft gibt, die er vielleicht für sein Schaffen auch braucht. Wodurch er es auch geschafft hat, in Dortmund bis ins Champions-League-Finale zu kommen und da fast die Meisterschaft zu gewinnen. Und ich glaube, das kann er hier vorfinden. Von daher, das sehen die Leute auch und stehen dem echt positiv gegenüber. Ist natürlich ein bisschen, spielt auch noch die Rolle, zumindest für diejenigen, die sich daran erinnern können, dass Jupp Heynckes hier war und der genießt natürlich auch einen hervorragenden Ruf.
Hm. Letzte Frage. Dein Buch Athletic Club Bilbao aus Prinzip einzigartig. Was kann die HörerInnen und dann später die LeserInnen erwarten, wenn sie sich dieses Buch kauft?
Ja, es ist ein Überblick über die Geschichte des Clubs, allerdings nicht streamlined erzählt, sondern in kleinen Häppchen, in kleinen Geschichten zu berühmten Spielern, berühmten Spielen, Erklärungen zu einzelnen Städten, die dazugehören, San Mamés etc. Alles ja, finde ich recht unterhaltsam dann auch immer geschrieben, also ohne jetzt Röger da die Clubgeschichte runterschreiben zu wollen. Leider dadurch, dass es schon 2022 rauskam, nicht mehr ganz aktuell, was jetzt die Titel betrifft. Schön wäre natürlich, wenn was zum aktuellen, oder vor 2 Jahren ist es ja jetzt schon gewesen, Pokaltitel drin wäre. Da muss man den Beitrag über die Gabarra, den ich da geschrieben habe, dass sie so ewig nicht mehr rausgekommen ist, den muss man natürlich dann jetzt ein bisschen anders lesen. Aber wer sich einen Gesamtüberblick machen will über die Geschichte, ohne jetzt vielleicht persönlich ins Museum zu gehen oder als Folge des Buches dann eine Tour durchs Museum zu machen, der findet, glaube ich, einigermaßen viel Gutes darin.
Das war der Hörfehler über Athletic Club, über Bilbao, Lezama, San Mames und die Frage, wie ein Verein im modernen Fußball anders bleiben kann, ohne sich selbst zum Museum zu machen. Vielen Dank an Dirk Seegbas für seine Zeit, seine Einordnung und den Blick auf einen Club, der sich einfachen Antworten immer wieder entzieht. Wenn du nach dieser Folge tiefer einsteigen möchtest, findest du in den Shownotes Links zu Dirks Büchern, zur Webseite von Athletic, zum Museum in San Mames, zu Lezama, zur Kabara und zu weiteren passenden Hörfehlerfolgen rund um Baskenland, Identität, Stadien und Fußballgeschichte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du den Hörfehler abonnierst, weiterempfiehlst oder eine Bewertung dalässt. Alles das hilft dem Podcast, sichtbar zu bleiben. Und wenn du den Hörfehler unabhängig unterstützen möchtest, findest du in den Shownotes auch den Link zu Steady und PayPal. Am Ende bleibt vielleicht genau diese Frage hängen. Wie viel Herkunft braucht ein Verein und wie viel Veränderung hält eine Tradition aus? Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.